Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
Hallo Olivia, hallo nach Wien.
Hi Andrea und hallo nach Husum, heute mit einer ganz wilden Geschichte. Ich kann gar nicht, weil ich glaube, wir müssen gar nicht so viel Eingangsgeplänkel, außer dass ich nur dachte, also manchmal denke ich wirklich, du kannst mich nicht mehr überraschen, und dann dachte ich, okay, alles kann ich wieder über den Haufen werfen, was ich denke, um gleich schon reinzuplatzen in das, was gleich kommt. Aber
es ist witzig, Olivia, wir sind ja echt befreundet seit vielen Jahren und ich habe dir schon viele Sachen erzählt und du bist eine Vertrauensperson. Und ich habe dir eigentlich bis vor ein paar Tagen nichts von dem Thema, also das Thema wusstest du schon irgendwie, aber ich bin nie näher eingetaucht und habe nie gesagt, dass ich das selber gemacht habe. Also das ist so, und das war ganz spannend. Und als du dich jetzt vor kurzem echt wirklich so in dieses Thema reingeholt hast, ich habe dir ein paar Links geschickt und ein bisschen was zu lesen und so, dass du, what? That's crazy.
Also ich muss auch sagen, das war eine Mischung zwischen faszinierend und irgendwie aber fast schon ein bisschen verstörend zugleich, und ich habe wirklich wahnsinnig viele Fragen. Und ich muss sagen, das erste Mal seit langem würde ich auch schon jetzt, unser Gast hört ja schon so zu ein bisschen, schon bitten, wir müssen das heute wirklich für Dummies erklären. Also wir fangen ganz basic an, weil ich bin mir ganz sicher, dass ganz viele von unseren Zuhörerinnen eher so auf meinem Wissensstand sind. Aber so viel nur schon direkt reingeplatzt mit dem, was uns heute erwartet hier.
Aber ich glaube, ich sollte das Thema mal einführen, ne? Weil es geht nämlich wirklich um die mysteriösen, in Anführungsstrichen, Palmblattbibliotheken. Das kann ein Thema sein. Also ich meine, Olivia, du hast dich noch nicht damit wirklich beschäftigt. Ich habe es, wie gesagt, vor einem Jahr mal gemacht. Aber man könnte sagen, so ganz grob, unser Gast wird gleich sagen, ob das so okay ist, dass es sich um alte Manuskripte, die zum Teil hunderte, tausende von Jahren alt sind, die individuelle Prophezeiungen, Lebenswege von Menschen enthalten, wo es irgendwie darum geht, was sind deine Schritte im Leben, was sind deine Aufgabe im Leben. Und das ist etwas, was man bisher in Indien, also es kommt aus Indien, was man bisher in Indien oder wo man in Indien eintauchen konnte, vor Ort. Ich weiß, dass mich zum ersten Mal eine Freundin vor 15 Jahren darauf angesprochen hat und sagte, wenn sie das Geld jetzt hätte, würde sie gerne nach Indien reisen, weil die hatte so eine Lebenskrise, und in eine Palmblattbibliothek mal einsteigen. Und da habe ich zum ersten Mal davon gehört. Und dann habe ich es aber vergessen, und dann hat mich wirklich eine Freundin darauf gebracht, die das eben auch bei unserem Gast gebucht hatte sozusagen, aber das online gemacht hat und nicht nach Indien gereist ist. Und die war so fasziniert von den tiefen Erkenntnissen, von dem auch rückwirkenden, was eben schon gewesen ist im Leben, mit welchen Umständen man groß geworden ist und auch die Aussichten auf das Leben, dass mich das so gecatcht hat, dachte ich, ich mache das auch. Und jetzt ist es, glaube ich, mal Zeit, unseren Gast reinzuholen, um uns in diese geheimnisvolle Welt einzuführen. Nämlich, wir haben heute Thomas Ritter zu Gast. Thomas Ritter sitzt in Dresden, und Thomas Ritter, das wird auch viel, wenn man sich mit dem Thema Palmblattbibliotheken beschäftigt, wirklich auch gehypt als jemand, der wirklich Experte ist, und das seit über 20, 30 Jahren, das wird er uns gleich selber sagen. Und ich glaube, es sind wirklich spannende Einblicke heute zu erwarten zum Thema Palmblattbibliotheken. Und du, Olivia, darfst dich auch wirklich nicht zurückhalten mit Fragen und mit Neugier. Weil ich habe es jetzt schon mal gemacht, wir habt ja einen kleinen Vorsprung, aber ich habe selbst noch eine ganze Menge Fragen, deswegen aber erstmal ein herzliches Willkommen, Thomas Ritter. Schön, dass du bei uns bist heute.
Hallo aus Dresden an unsere Zuhörer und natürlich an euch beide, einmal nach Wien, einmal nach Husum. Also es ist richtig, richtig vernetzt hier durch das ganze Land, also durch den deutschsprachigen Raum, kann man ja sogar sagen. Ja. Okay, es ist ein spannendes Thema, die Palmblattbibliotheken, und es ist etwas, was mich immer selber noch fasziniert. Also ansonsten würde ich es wahrscheinlich nicht seit über 30 Jahren machen. Für all jene, die mich halt nicht kennen, ich bin Reiseveranstalter, ich bin Schriftsteller, und die Reisen, die wir veranstalten, das mache ich zusammen mit meiner Frau, und das sind thematisierte Kleingruppenreisen. Das heißt also Kleingruppen insofern, dass wir mit so drei Leuten Minimum bis maximal 10 Leuten unterwegs sind. Also wirklich kleine familiäre Gruppen. Und thematisiert, das klingt immer so schön. Also unsere Reisen erzählen alle eine Geschichte. Ja? Und diese Geschichte erzählen wir den Gästen natürlich auf unserer Reise. Und eine dieser Geschichten, das ist in die Palmblattbibliotheken, die wir halt natürlich auf unseren Reisen nach Indien erzählen. Und dort haben die Gäste natürlich auch die Möglichkeit, diese Palmblattbibliotheken zu besuchen. Das ist ein Phänomen, was man ursprünglich wirklich nur, ihr hattet es schon eingangs erwähnt, mit Indien verbunden hat. Es existiert aber im gesamten südostasiatischen Raum. Also es gibt auch Palmblattbibliotheken in Myanmar, in Kambodscha, in Malaysia, in Indonesien. Also dort findet man überall diese Archive. Die sind im Ursprung circa 7000 Jahre alt. Also es ist wirklich sehr, sehr alte Aufzeichnungen. Natürlich nicht die Manuskripte, die heute da liegen, sondern die sind natürlich abgeschrieben von älteren Aufzeichnungen, wieder älteren Kopien bis zurück zu dieser Urschrift. Aber diese Urschrift, die sollen sollen vor circa 7000 Jahren, soll das eine Gruppe von, ich sag mal so, mythischen Wesen, also die Seher oder die Weisen des alten Indien oder des alten Asien, die sogenannten Rishis, die sollen das angefertigt haben. Und wenn man den Weg der Rishis oder die Spuren der Rishis verfolgt, die sind wirklich in Gesamt-Südostasien fassbar und sie gelten eigentlich überall als die Kulturbringer. Also diejenigen, die den Leuten halt das Rüstzeug an die Hand gegeben haben, mit dem man halt eine Hochkultur aufbauen kann. Also die waren Architekten, die waren Landwirte, die waren Philosophen, die waren Politiker, die waren Ingenieure. Aber sie waren eben auch sehr, sehr spirituell begabt. Und mit dieser Begabung hatten sie einen Einblick in das, was man so als die Akasha-Chronik oder das Weltgedächtnis bezeichnet. Und wenn man sich das vorstellen will, das ist eine sehr abstrakte Konstruktion, aber ich würde sagen, vergleichen wir es mit so einer modernen Cloud-Technologie. Ne? Also so einem riesigen Speicher. So einem virtuellen Speicher. Da ist alles drin, was in diesem Universum jemals war, was da momentan ist und was jemals sein wird. Das Einzige, was es da nicht gibt, ist die Zeit. Die Zeit, das ist das, was wir messen, das ist ein Ordnungssystem, was sich unser Gehirn ausgedacht hat, damit wir uns halt in dieser Gleichzeitigkeit irgendwo orientieren können. Aber diese Akasha-Chronik oder das Weltgedächtnis ist praktisch so ein Kontinuum der Gleichzeitigkeit. Und da muss man sagen, jeder, der sich irgendwo mit Zukunftsdeutung beschäftigt, also ob er das jetzt mit der Glaskugel macht oder aus dem Kaffeesatz liest, das ist jetzt nicht abwertend, das ist auch eine Methode, oder einfach channelt oder wie auch immer seinen persönlichen Kanal dort hat, die Leute greifen alle auf diese Informationen zu, also auch die großen Seher, wenn wir von Nostradamus reden oder jetzt im deutschsprachigen Raum von Erlmeyer oder der Siener von Rendsburg oder Seher der Buren oder auch Edgar Cayce, wenn wir die neue Welt mal nehmen wollen, die hatten alle ihren ganz speziellen Draht in die Akasha-Chronik. Ist natürlich immer so, wenn man so eine Gabe hat, viele von den Leuten, die es hatten oder haben, sehen es ja nicht als eine Gabe, sondern die sehen es eher als eine Bürde. Also die Madame Buchela zum Beispiel, die ja auch viel gesehen hat bei den Leuten, die sich ihr anvertraut haben, die hat gesagt, das ist eigentlich ein Fluch. Das ist eigentlich eine Bürde, die sie tragen muss. Weil es ist das Thema, man sieht dann Dinge, die eigentlich mit einem selber ja gar nichts zu tun haben, die einen aber natürlich berühren, wenn ich das Schicksal von anderen Leuten sehe, wenn ich sehe, was in der Welt geschehen wird. Und man wird sozusagen als jemand, der diese Gabe hat, davon überfallen und man weiß erstmal gar nicht, was passiert und muss erstmal versuchen, das Ganze einzuordnen. Das ist extrem schwierig. Und deswegen sind natürlich auch diese Schauungen oder diese Prophezeiungen recht vieldeutig. Bei den Rishis war das ein bisschen anders. Die haben das offensichtlich sehr gezielt gemacht. Die haben das sehr bewusst gemacht, haben da in dieser Akasha-Chronik sehr, sehr gezielt gelesen und haben, so will es die Überlieferung, unter anderem die Lebensläufe von mehreren Millionen Menschen gesehen. Und die haben sie aufgeschrieben mit dem Hintergrund, dass sie eben in einem größeren Zusammenhang überschaut haben, dass diese Leute irgendwann mal in ihrem Leben zu einer ganz bestimmten Zeit so eine Information brauchen, um ihren Weg weiterzugehen und dort nicht nur für sich etwas weiter zu bewegen, also für sich das Maximale sozusagen im Leben zu erreichen, sondern eben auch für ihr Umfeld, also dass sie auch was weiterzugeben haben. Und diese Schicksale haben sie offensichtlich niedergeschrieben, aber sie haben auch über die Entwicklung der Menschheit als Kollektiv geschrieben, aber das vielleicht machen wir vielleicht später ein bisschen. Bloß als Einstieg, womit ich einfach mal konfrontiert worden bin vor über 30 Jahren, das waren diese individuellen Vorhersagen, diese individuellen Prophezeiungen. Und das war bei meiner ersten oder vor meiner ersten Indienreise. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, Anfang der 90er gab es mal so eine Zeit, wo also auch die Fernsehprogramme sich dem grenzwissenschaftlichen oder spirituellen ein bisschen mehr geöffnet haben.
Ich weiß, dass Olivier ist noch ein bisschen jünger.
Meiner Mutter.
Also dort hast du vielleicht noch diese Erinnerung hier an diese einzelnen Serien. Fantastische Phänomene war eins davon, was da Rainer Holpe moderiert hat. Und in dieser Serie habe ich damals zu meinen Studentenzeiten da in einer Folge einen Beitrag über die Palmblatt-Bibliotheken gesehen. Und das war gerade, als ich halt eine Indienreise plante. Also ich wollte Indien und Sri Lanka machen, da habe ich mir gesagt, okay, also wenn du schon da runter gehst, ne, und du die eiserne Säule von Delhi angucken willst, in die Tempel da von Ajanta und Ellora, dann findest du auch so eine Palmblatt-Bibliothek. Ne? Also,
wo warst du damals, Thomas? Wo warst du, nimm uns mal mit, wo warst du in den 90er Jahren, als du das gesehen hast und du sagtest, du gehst nach Indien?
Ganz spannend. Da holen wir noch ein Stück weiter aus, weil mit Reisen, ne? Also man kommt ja vielleicht nicht so einfach auf die Idee, nach Indien zu reisen. Hintergrund folgendes, ich bin von Kindheit an viel unterwegs gewesen. Klingt vielleicht jetzt etwas seltsam, weil ich komme ja aus dem Osten, ich bin halt in der Nähe von Dresden groß geworden, aber das hatte viel zu tun mit der Arbeit von meiner Mutter, die war also im Energiekombinat in Dresden beschäftigt, hatte dort sehr viel Auslandsarbeit zu erledigen, vor allem natürlich in der Sowjetunion, und sie hat mich immer, wenn es irgendwann ging, mitgenommen. Also ich habe da wunderschöne Ferien im Sommer wie im Winter in der Sowjetunion, in Teilen von China, Mongolei, in Kuba und so weiter mit verbracht. Also es hat sich mit so ergeben. Wir haben natürlich, oder sie hatte dann natürlich sehr viele Freunde durch ihre Arbeit und die haben uns halt immer eingeladen und wir haben die dann eingeladen und so hat sich das also ergeben. War keiner von uns in der Familie, der irgendwie das dicke Parteibuch hatte oder irgendwie welche Privilegien. Das haben wir uns alles selber organisiert. Und das hat natürlich ein bisschen geprägt. Also Lesen, das war etwas, was ich gerne mochte. Fremde Völker, andere Kulturen hat mich von jeher fasziniert. Geschichte sowieso. Und mit diesem Reisevirus sozusagen bin ich halt infiziert worden durch die Erlebnisse meiner Kindheit. Und dann nach der Wende öffnete sich ja sozusagen der Rest der Welt. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt guckst du dir mal die anderen Sachen an. Und da war ich halt von 90 bis 92 halt vor allem in Europa unterwegs. Also Frankreich, Italien, England, so was sich so ergeben hat. Deutschsprachiger Raum natürlich, Schweiz und Österreich natürlich mit dazu. Und dann war irgendwann mal so die Idee, ach, was machen wir denn irgendwie in Fernreise? Und da stand so Lateinamerika zur Wahl oder eben Südostasien, also Indien und Sri Lanka. Und da fiel dann eben die Wahl auf Sri Lanka. Dass ich das gemacht habe, diese Reise, oder dass das ging, dass man länger unterwegs sein konnte, ich habe damals studiert. Also ich bin zu DDR-Zeiten, habe ich ganz normale Berufsausbildung gemacht, habe ein Abitur gemacht, hatte eine Studienzulassung, war dann bei der Armee, das war damals Pflicht. Ich hatte mich etwas länger entschieden, weil anderthalb Jahre war für mich einfach Zeitverschwendung. Also habe ich einen längeren Wehrdienst gewählt, einfach auch, um halt ein bisschen Geld zu verdienen. Und danach, aber genau bei dieser Zeit kam halt die Wende und da war natürlich klar, also bei der Bundeswehr, nee, da machst du nicht weiter. Das Studium, was ich machen wollte, das hatte sich dann erledigt. Was machst du jetzt? Also habe ich mich an der Uni in Dresden immatrikulieren lassen für Rechtswissenschaften, weil der Hintergrund war, ich hatte, oder unsere Familie hatte keinerlei Westverwandtschaft. Also ich stand vor diesem neuen System wie der Ochs vorm sprichwörtlichen Tor und hatte dann so die Idee, ach naja, wenn du die Gesetzlichkeiten studierst, wenn du verstehst du halt, wie das System funktioniert und dann ja, findest du dich vielleicht ein bisschen besser zurecht. Ja, war nicht die schlaueste Idee. Aber okay, ich habe studiert und es war während des Studiums, wo man halt eben dann in den Semesterferien doch mal ein bisschen Zeit hatte, zu sagen, man macht auch ein paar längere Reisen. Und das war eben eine dieser Touren und die Inspiration eben kam halt durch diese Beiträge dabei, Fantastische Phänomene. Das vielleicht als Hintergrund. Und dann im August, also Juli, August 1993 war es dann auch soweit. Ich war dann halt vor Ort und hatte vorher, muss ich sagen, mit den Kollegen vom Sender da Kontakt aufgenommen, die waren wirklich so freundlich und haben gesagt, ja, pass auf, da gibt es so drei Adressen, die wir selber haben von solchen Archiven, die uns der Kollege, der die Sendung da veranstaltet hat, uns zur Verfügung gestellt hat. Hier bitte, das ist die Anschrift mit Telefonnummer, dann sieh mal zu, wie du klarkommst. Ne? Ja, für die Jüngeren von unseren Zuhörern und Hörerinnen, ja, es war eine Zeit, ne, da gab es also noch kein Internet. Ne? Also da gab es noch nichts mit Google und mit Booking.com und allen möglichen Sachen hier, wo man sich das relativ leicht machen konnte. Na, das musste man dann alles noch mit Telefon und Fax, also Fax war ja schon Hochtechnologie, ne, Anfang der 90er. Für manche Behörden.
Indien, oder?
Nee, aber für manche Behörden habe ich mir sagen lassen, ist das ja heute in Deutschland auch noch Hochtechnologie. Ne? Also muss ich in den letzten Jahren denken an die Gesundheitsämter und die Meldungen nach Berlin und so. Na gut, das ist ein anderes Thema. Ne? Aber jedenfalls damals war das alles etwas komplizierter. Aber es hat funktioniert. Also ne, die Reise habe ich mir dann so organisiert.
Und die Orte waren alle drei in Indien, ja?
Die waren in Indien und zwar, also ich hatte mich auf Indien konzentriert, habe dann auch mitgekriegt, in Sri Lanka gibt es auch eine Bibliothek. Aber die ist halt jetzt nicht eigenständig, sondern das ist ein Ableger einer Bibliothek aus Indien. Da gibt es in Südindien, finden sich die meisten dieser, also man sagt, ursprünglich seien es 12 gewesen von diesen Bibliotheken, die man in Indien hatte. Und die meisten finden sich in Südindien. Das haben die Rishis wahrscheinlich auch so vorhergesehen, weil der Süden ist zum einen ein sehr traditionelles Gebiet. Also da legt man sehr viel Wert auf die eigene Tradition, auf die eigene Kultur. Das heißt also, das Umfeld ist sehr günstig, wenn ich dort was bewahren will. Und zum anderen ist der Süden vom Historischen her weniger betroffen worden von sozusagen Invasionen oder Überfällen als der Rest Indiens. Also im Norden haben wir natürlich die Einfälle der Mughal-Herrscher gehabt. Wir haben also diese islamische Invasion gehabt. Wir haben natürlich dann die Engländer gehabt, die dort ihr Reich errichtet haben. Im Süden war das alles weniger relevant und deswegen waren die Bedingungen, um solche Archive über wirklich lange Zeiten dort unbeschadet zu überliefern und dort zu verwahren, diese Bedingungen waren einfach ideal. Das ist aus meiner Sicht auch der Grund, warum man die meisten Bibliotheken in Südindien findet.
Da direkt einmal ganz kurz nur zum, weil wir jetzt über Archive, Bibliotheken, ich kenne von der Uni noch Bibliotheken oder es gibt Stadtbibliotheken. Ist es so oder erzählst du das gleich, wenn du von deinem
Bibliothek, man kann es ja mal so vorwegnehmen, das ist kein Thema. Die Bücher, die dort verwahrt sind, sehen also ein bisschen anders aus als die Bücher, die wir jetzt kennen, also mit gedruckter oder auch Handschriften. Ja. Wenn man jetzt bei uns hier in Dresden in die Sächsische Landesbibliothek, Universitätsbibliothek geht, da hat man auch Handschriften, Inkunabeln und so weiter. Das ist es nicht, sondern diese Palmblatt-Bibliotheken bestehen aus Manuskripten, die sind aus den getrockneten und entsprechend präparierten Blättern der Lontar oder Stechpalme gefertigt. Das muss man wissen, in Asien, also speziell in Südostasien, in den tropischen Gebieten, ist das über Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende hinweg sogar, das übliche Schreibmaterial gewesen. Kann man also vergleichen mit dem Papyrus, was man in Ägypten gehabt hat, Pergament, was man im Mittelalter verwendet hat, das war ja auch sehr langlebig, ja, wenn es auch ein anderer Ausgangsstoff war. Aber ähnlich muss man sich auch vorstellen, werden diese Palmblattmanuskripte bearbeitet. Das heißt also, bevor ein solches Manuskript überhaupt beschrieben werden kann, das dauert etwa 8 bis 10 Monate. Das heißt, ich muss diese Blätter zu einer bestimmten Zeit schneiden, die müssen dann gewässert werden, die müssen gesäubert werden, werden dann wieder getrocknet, gepresst. Das ist eine Arbeit, die sich über mehrere Schritte hinweg zieht, bis die dann irgendwann mal noch, wie gesagt, 8 bis 10 Monaten überhaupt so weit sind, dass sie also haltbar gemacht worden sind und man sie beschreiben kann. Das Beschreiben funktioniert nicht so, wie wir uns das vorstellen, mit Tinte und Feder oder mit einem Bleistift oder sowas, sondern man hat eine Art Griffel, also ein scharfes Instrument, und man graviert die Schriftzeichen in die Oberfläche dieser Manuskripte, dieser Palmblätter direkt ein. Und in einem zweiten Arbeitsschritt nimmt man dann eine Art Tusche und damit geht man nochmal über das Blatt und die setzt sich natürlich in diese Vertiefung hinein. Das heißt also, die Schrift, die ich vorher graviert habe, die wird sichtbar. Und in einem dritten Arbeitsschritt nutze ich dann ätherische Öle, also meistens das Öl des Nimbaumes, aber es kann auch Zitronellaöl sein oder andere ätherische Öle, um sozusagen das Blatt und die Schrift zu versiegeln. Damit wird es dann haltbar gemacht, damit es also gegen dieses tropisch feuchte, heiße Klima resilient wird und natürlich auch gegen Insektenfraß, weil ansonsten hat man dort im wahrsten Sinne des Wortes den Bücherwurm drin und das tut den Manuskripten nicht gut. Die müssen dann alle so 5 bis 8 Jahre mal wieder mit Öl behandelt werden. Das Zitronellaöl ist eigentlich so üblich, ne, damit die halt geschmeidig bleiben, diese Blätter. Und das Nimbaumöl nimmt man nur, wenn die Schrift verblasst, weil dieses Nimbaumöl dunkelt die Blätter extrem nach. Das heißt, wenn ich das zu oft verwende, dann ist die Schrift irgendwann mal nicht mehr lesbar. Ich weiß, wir machen hier einen Podcast, aber ich habe für euch ein bisschen was. Man hat in diesen oder auf diesen Palmblattmanuskripten ja nicht nur diese Vorhersagen der Rishis niedergeschrieben, sondern das gesamte vedische Wissen. Die Veda setzt sich aus verschiedenen Teilen zusammen. Ayurveda sagt sicherlich vielen von uns und Zuhörern was. Die indische Kräutermedizin. Und so ein indisches Kräutermedizin-Manuskript haben wir hier auch. Das ist ein Hausbild. Ich gehe mal ein bisschen näher ran hier an die Kamera, da seht ihr das mal. So wird ein solches Blatt beschrieben. Eine Länge von den Palmblättern im Schnitt zu 30 bis 40 Zentimeter, kann man so sagen.
Sieht aus wie so ein Lineal eigentlich, ne?
Wenn man Breite, genau. Sieht aus wie so ein Lineal. Das ist ein guter Vergleich von der Länge her, also so 30 Zentimeter, etwa 5 Zentimeter breit und dann sehr engzeilig beschrieben. Man kann auch sagen, wenn man Schriftbilder von solchen Manuskripten sieht, je kleiner und exakter die Buchstaben geschrieben sind, umso älter ist das Ganze. Mhm. Weil das Beschreiben der Palmblätter ist heute, sagen wir, eine aussterbende Kunst. Mhm. Das wird langsam durch den Buchdruck verdrängt und nur in bestimmten wissenschaftlichen Einrichtungen, also der Saraswati Mahal zum Beispiel, das ist eine große Bibliothek in Tanjavur im Südindien oder eben in den Palmblattbibliotheken und in bestimmten Tempelbibliotheken gibt es überhaupt noch Leute, die das können, die das abschreiben können. Na, aber das ist, wie gesagt, eine kleine Minderheit, die heute noch sich mit diesen Sachen auskennt.
Aber das ist jetzt nochmal für mein Verständnis, also jetzt verstehe ich, okay, so sehen die aus, ungefähr wie ein Lineal, da ist eine kleine Schrift drauf, man sieht, dass das schon älter ist auf jeden Fall oder dass es was Organisches ist, das ist jetzt kein Plastik, Stück Plastik oder kein Ding, sondern eigentlich tatsächlich wie so ein vergilbtes Papier, ne, von der Farbe her. Wir werden schauen, ob wir irgendwie in den Shownotes was verlinken können, wo man so ein paar von diesen Blättern ein bisschen sehen kann.
Das kann ich euch ein paar Fotos schicken, ja,
das super, genau. Und so, jetzt sind die, haben wir gehört, sind die ja ein paar tausend Jahre alt, also wahrscheinlich nicht die, oder wäre jetzt auch interessant, zerfallen die irgendwann mal, halten die einfach für ewig? Wahrscheinlich nicht. Wir haben gehört, es gibt heute noch Leute, die das können, ist aber eine aussterbende Zunft sozusagen. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Also damals wurden die schon über, du hast, glaube ich, gesagt, mehrere Millionen Menschen oder Milliarden Menschen,
ja.
Ich weiß
nicht, Milliarden, Millionen,
Millionen, ja. Millionen, mhm. Menschen wurden da schon niedergeschrieben, mhm. und ohne Zeit quasi. Also das heißt, es kann vor ein paar tausend Jahren schon gewesen sein, dass jemand was über Andrea beispielsweise niedergeschrieben hat.
Genau.
Das kann aber auch heute noch passieren. Und ist es dann immer für die Zukunft oder existiert das einfach nicht? Also nehmen wir es dann nochmal mit, wer schreibt
das existiert, und warum? Das existiert erstmal so, dass die Rishis das damals gemacht haben. Also zu dieser Zeit, wo man gesagt hat, es wäre noch das vedische Zeitalter gewesen, weil die Hindus rechnen ja in diesen Yugas, in diesen Weltzeitaltern. Und das Ganze ist auch zyklisch. Ne? Das heißt, es ist wie so ein Kalenderrad, ähnlich vergleichbar dem Maya-Kalender, wenn ich da mal so ein anderes Beispiel da bringen will. Es sind also Kalenderräder, sind zyklische Zeitverläufe, im Gegensatz zu unserem, wir haben ja diesen linearen Zeitverlauf. Und deswegen hat man also auch dieses Rad der Yugas, das beginnt immer mit dem Satya-Yuga, also im goldenen Zeitalter, steigt dann ab über das silberne, bronzene bis eben zum jetzigen eisernen Zeitalter, wo die Hindus auch manchmal sagen, es ist halt nicht das Kali-Yuga, sondern das Zeitalter des Streites und der Heuchelei. Ne? Passt auch ganz gut, ne? Weil die Menschheit da am meisten in der Materie verstrickt ist. Aber irgendwann geht ja dieses Zeitalter auch zu Ende und nach Auffassung vieler Hindus sind wir jetzt gerade in der Endphase dieses Kali-Yuga und es beginnt dann ein neues Satya-Yuga, also wir sind in so einer Art Übergangszeit jetzt. Und die Rishis haben sozusagen in einem vorangegangenen Weltzeitalter, also im bronzenen Zeitalter, diese Aufzeichnungen verfasst, damit die Leute sozusagen im Kali-Yuga, in diesem dunklen materialistischen Zeitalter, eine Führung haben, Hinweise haben, an denen sie sich orientieren können, nach denen sie ihr Leben gestalten können. Und das sind halt diese Biografien, die die eben aufgeschrieben haben. Die Urschrift, die die Rishis angefertigt haben, die gibt es heute. Heute noch, die liegt in einem Tempel in Südindien, in der großen Tempelstadt Kanchipuram. Und das hat man auf sehr dauerhaftem Material gemacht. Das sind Tafeln aus Stein und aus Edelmetall. Und von dieser Urschrift haben die dann 12 Abschriften angefertigt, allein für Indien. Und an 12 verschiedenen Stellen in Indien, mhm. deponiert. Und das sind diese Palmblattbibliotheken, mhm. aber das hat man dann dieses Material benutzt. Und weil du vorhin gefragt hast, die halten natürlich nicht ewig, aber die halten relativ lang, diese Manuskripte, wenn sie gut gepflegt sind. Und zwar zwischen 600 und 800 Jahren. Also es ist schon ein ziemlicher Zeitraum, den diese Manuskripte überdauern. Und wenn man es, wie gesagt, dann immer entsprechend abschreibt, dann hat man eigentlich eine kontinuierliche Weiterführung dieser Archive bis auf den heutigen Tag. Also das funktioniert bis heute noch. Ja. Das sind aber Informationen, die diese Rishis ursprünglich mal gesehen haben und die sie eben weitergegeben haben. Also eine endliche Anzahl, sagen wir mal jetzt, von Informationen. Hängt aber auch damit zusammen, dass die Rishis gesagt haben, ja, wenn dieses neue Weltzeitalter beginnt oder diese Übergangszeit, dann kommen sie wieder. Also die sind nicht gestorben, im Gegensatz zu manchen der indischen Gottheiten, also der Gott Krishna, da ist er zum Beispiel beim Jagdunfall erschossen worden mit Pfeil und Bogen, aber die Rishis, die sind halt nicht gestorben. Ja, die mhm. haben sich lediglich zu Beginn des jetzigen Zeitalters aus der Welt der Menschen zurückgezogen, man sagt in die reinen Länder. Die werden in Indien als Kalapa zum Beispiel bezeichnet, wir kennen es als Shambhala, dieses verborgene Königreich im Himalaya, andere sagen Agartha, diese unterirdischen Reiche unter dem Hochland von Tibet, also das sind diese reinen Länder, diese mythischen Reiche, wo die Rishis sich zurückgezogen haben sollen, um sozusagen dort den Zeitlauf abzuwarten, bis sie halt wieder hervortreten und den Menschen beim Aufbau des neuen Satya-Yugas helfen können.
Und das wäre jetzt?
Das wäre jetzt, ja.
Was steht da jetzt drauf, Thomas? Also im Groben, wir haben jetzt gesehen, so, das sind diese 30 Zentimeter ungefähr roundabout. Es ist ganz klein geschrieben. Ist das so, da steht dann drauf, Andrea macht dies und jedes. Ich hatte ja das Reading, komme ich später nochmal drauf zurück. Also wie ist dieses Wissen, was die gesehen haben, dort festgehalten?
Ja, das ist eigentlich recht geordnet festgehalten. Und zwar in Form von 12 Kapiteln. Und diese 12 Kapitel umfassen eigentlich beginnend von der aktuellen Lebenssituation. Das ist das, was im ersten Kapitel beschrieben wird. Also wie läuft's bei mir jetzt gerade im Leben? Was ist in den letzten 2-3 Jahren passiert? Was sind vielleicht auch die Gründe, die mich jetzt hier zu dieser Bibliothek geführt haben? Warum will ich jetzt die Lesung haben? Wie geht's jetzt in den nächsten 2-3 Jahren weiter? Na, was sind jetzt die Aufgaben? Diese Bestandsaufnahme sozusagen, das ist der Beginn einer jeden Lesung. Im zweiten Kapitel geht's dann in die Vergangenheit. Also da redet man halt über die Zeit von der Kindheit bis eben hin zum jetzigen Status quo. Wie sich das Leben entwickelt hat. Also über die Zeit der Ausbildung, dann natürlich Berufseinstieg, meinetwegen die ersten Beziehungen, die man hatte, warum manches sich nicht realisiert hat, wie das alles im Einzelnen abgelaufen ist. Das sind so Abschnitte von 3 bis 5 Jahren, die da immer wieder beschrieben werden. werden, bis hin zur heutigen, wieder zur heutigen Situation. Da wird auch vieles erklärt. Also warum hat es meinetwegen in der Kindheit mit den Eltern nicht so funktioniert? Oder warum gab es Schwierigkeiten mit den Geschwistern? Warum hat man vielleicht seinen Traumberuf nicht ergreifen können? Solche Sachen, das spielt da alles eine Rolle. Und dieses zweite Kapitel hat aus meiner Sicht auch die Funktion, nicht nur zu erläutern, wie man zu der Persönlichkeit geworden ist, die man jetzt nun mal im Zeitraum dieser Lesung ist, sondern man findet sich ja da auch selber wieder, indem man sagt, oh, halt mal, der weiß ja Dinge, die ich ihm überhaupt nicht erzählt habe. Denn zum Finden eines solchen Palmblattes, das ist ein bisschen verschieden, wie das geordnet ist, aber es gibt prinzipiell zwei Möglichkeiten, das zu machen. Zum einen mit der Angabe von Name und Geburtsdatum und dann vielleicht noch ein, zwei andere Angaben, die man noch macht. Das werde ich noch gleich mal klären, wenn ich meine erste Lesung dort beschreibe oder die Lesung, die ich schon selber erlebt habe. Es gibt ein anderes System, da funktioniert es mit dem Daumenabdruck und dem ersten Buchstaben vom ersten Namen. Das ist ein bisschen anders noch. Von der Seite, das ist ein bisschen umfangreicher, da muss man etwas mehr suchen, ist ein bisschen aufwendiger, aber diese beiden Grundsysteme gibt's, aber man kann sagen, die Leser haben nicht wirklich viele Informationen, also egal, welches System man jetzt nimmt, die haben nicht wirklich viele Dinge, die sie zur Verfügung haben, bevor die Lesung eigentlich beginnt. Und wenn man dann natürlich in der Lesung Sachen gesagt bekommt, wie zum Beispiel bei mir, dass ich halt ein uneheliches Kind bin, also was die nicht wissen konnten, dass sie dann auch erklärt haben, warum das so ist und dass sich meine Mutter eben etliche Monate vor meiner Geburt schon von meinem Vater getrennt hat, dass ich den nie kennengelernt habe und so weiter, das sind natürlich Dinge, die weiß vielleicht die Familie, aber weiß man selber, aber die weiß der nicht, der einen zum ersten Mal sieht.
Ja, in den 90ern, ne? Ich wollte gerade sagen, in den 90ern. Weil
ja, 90, also, ja. Ja, aber es geht noch weiter. Also der hatte zum Beispiel Sachen beschrieben über meine Großeltern, also dass mein Großvater damals das Haus, in dem ich groß geworden bin, dass er das in den 30er Jahren gekauft hatte, dass er es ausgebaut hat, aber nur eine Nacht darin schlafen konnte, bevor er ihn kriegen musste. Also wer will das wissen? Ja. Also solche Sachen, da findet man schon so Details, wo man sagen kann, Halleluja, wie kann der das jetzt, wie kann das wissen? Also auch so ein bisschen Bestätigung, dass es tatsächlich das eigene Blatt ist. Mhm. Ja, und wenn das dann sozusagen diese Situation sich so dargestellt hat, dann geht's zu anderen Themen. Also da geht es darum, was ist mit Geschwistern? Oder in meinem Fall, warum habe ich keine Geschwister? Warum bin ich als Einzelkind geboren? Und dann, wie ist das Verhältnis zur Mutter? Da gibt es ein ganzes Kapitel drüber. Wie geht es mit den eigenen Kindern? Oder warum, in meinem Fall, warum hat man keine eigenen Kinder? Ist das bestimmt? Oder was ist der Grund dafür? Und dann geht es um die Situation in Bezug auf Gesundheit, mögliche Verluste, das ist immer auch ein großes Kapitel, weil da auch immer ganz gezielt gesagt wird, wann irgendwas passieren kann, worauf man achten muss, was man eben selber tun kann. Und das ist also, finde ich, auch das Schöne bei den Palmblattlesungen, die werfen einen nicht irgendwelche Fakten hin und sagen, jetzt leb einfach damit, sondern erklären, warum bestimmte Dinge sich so ereignet haben im Leben oder was man eben auch selber tun kann, um bestimmte Situationen zu verbessern, besser zu gestalten. Also es ist halt wirklich eine Lebensberatung im besten Sinne, so würde ich das beschreiben wollen. Na, gerade eben auch bei solchen Sachen wie Unfallgefahr oder gesundheitlichen Problemen, da wird auch immer erklärt, welche Zeitfenster, was ist der Grund dafür, was kann ich vielleicht prophylaktisch machen, damit es sich dann eben nicht so realisiert oder vielleicht überhaupt nicht. Ne? Kann ich was vermeiden, wenn ich es nicht vermeiden kann, wie kann ich es abschwächen und so weiter. Das ist also ein Kapitel, dann geht es um natürlich ein Thema Partnerschaft und Beziehung, sicherlich für viele auch ganz wichtig. Ne? Findet man die oder den richtigen, wann wird das sein, unter welchen Umständen, findet man so vielleicht sogar einen Seelengefährten, gibt es mehrere Beziehungen im Leben und wenn ja, warum, na, wie wird sich das alles auch im Alter gestalten, dann geht es natürlich um die eigenen Kinder, ist ganz klar, na, es geht um den Beruf, also da ist auch natürlich die Frage, welche Ausbildung mache ich, ist das jetzt die richtige, die ich mache, gibt es nochmal eine andere Möglichkeit, gibt es Berufswechsel, werde ich halt mein Leben als Angestellter verbringen, habe ich die Möglichkeit, ein eigenes Geschäft aufzubauen und wenn ja, wann und in welche Richtung soll es gehen. Ist das jetzt nur mein Brotberuf oder ist das vielleicht auch meine spirituelle Lebensaufgabe, die dort eine Rolle mitspielt? Kann ich damit vielleicht sogar meinen Lebensunterhalt verdienen? Wie sieht es bei meiner spirituellen Entwicklung aus? Es geht natürlich um Reisen, es geht darum, wo finde ich das Wissen, was mich auf meinem spirituellen Weg voranbringt? Wie werde ich das in späteren Jahren umsetzen? Gibt es einen Lehrer oder Meister oder habe ich verschiedene Quellen, wo ich meine Informationen herbekomme? Und das geht dann so weiter bis hin zu dem Zeitpunkt, wo man sich von dieser Welt komplett wieder verabschiedet. Also es gibt auch ein Kapitel über die Lebensspanne, es gibt natürlich auch ein Kapitel über den Vater, es gibt ein Kapitel über vorangegangene und zukünftige Leben, wo darüber gesprochen wird, also wenn ich bestimmte Sachen mitbringe in diesem Leben, die ich vielleicht auflösen muss, wie ich das machen kann, aus welchem Leben das kommt, unter welchen Umständen das passiert ist und wie gesagt, das nächste Leben oder das übernächste auch oder vielleicht sogar die Chance auf Moksha, also die Erlösung oder Befreiung vom Rad der Wiedergeburt. Das sind diese 12 Kapitel. Es gibt dann noch weitere Kapitel, die manchmal noch gelesen werden. Das 13. ist relativ selten. Da geht es also so um gesellschaftliche, politische Aufgaben. Wenn jemand dort seine Berufung sieht, dann wird das auch gelesen. Das 14. ist ein Kapitel, da geht es um die sogenannten Remedies, also die Möglichkeiten, um mit Ritualen oder Pujas, wie man das in Indien nennt, bestimmte energetische Themen zu lösen. Kleine Rituale kann man sich zum Beispiel vorstellen, wenn in der Lesung herauskommt, dass es da bestimmte Blockaden gibt, meinetwegen beim Lernen oder beim Umsetzen des Erlernten, dass ich also zwar jetzt das Wissen und die Kenntnis habe, aber ich krieg's einfach nicht irgendwie rum. Ich komme halt nicht ins Handeln, ich wäre nicht sichtbar, ne? Ich kriege das einfach nicht gebacken. Was ist der Grund für die Blockade und wie kriege ich die weg? Und wenn es halt eben ein energetisches Thema ist, vielleicht aus dem vorangegangenen Leben, da wird dann ein kleines Ritual empfohlen, was ein rituelles Bad meinetwegen einschließt, wo ich dann vielleicht auch noch eine Figur von irgendeinem Gott oder spirituellen Lehrer oder vielleicht auch eine männliche oder weibliche Figur, je nachdem, wo diese Energieblockaden herkommen, die versenke ich dann halt bei diesem rituellen Bad noch mit. Dann wird gesagt, man soll halt an den heiligen Platz gehen, Bekleidung wechseln, also so kleine Sachen, die man eben selber machen kann, wo man auf der energetischen Ebene bestimmte Dinge für sich klären kann. Es gibt natürlich auch Mantren, also diese Worte der Kraft, die man nutzen kann. Es gibt Hinweise auf bestimmte Yoga-Arten oder andere Techniken, die man nutzen kann, um seine eigene Spiritualität zu entwickeln oder auch um die Gesundheit zu stärken. Also das sind so die Beschreibungen, die es in den einzelnen Kapiteln gibt und der Grundaufbau einer solchen Lesung, der ist in jeder Bibliothek gleich. Na, es ist einfach auch nur dann das, sag mal, die Aufgabe des jeweiligen Lesers oder es liegt an dem jeweiligen Leser, wo dann der Schwerpunkt dieser Lesung gesetzt wird. Also es gibt Leser, die nehmen eher so die alltäglichen Themen als Schwerpunkt, das heißt also Beruf, wie verdiene ich mein Geld, wie läuft es in der Familie, wie sieht es mit der Gesundheit aus, klappt es mit der Beziehung und solchen Sachen. Und es gibt andere, die legen eher den Schwerpunkt auf die spirituelle Entwicklung und dann sagt, ja, was ist jetzt meine Lebensaufgabe, wie werde ich die umsetzen, wann wird das funktionieren, ja, gibt es Karma aus vorangegangenen Leben, wie löse ich das auf, ja, erlange ich Moksha, kann ich dieses Leben als mein letztes gestalten? Also da sind verschiedene Sichtweisen. Deswegen empfehle ich auch, wenn man die Möglichkeit hat, im Abstand von einigen Jahren nicht nur eine Lesung zu machen, sondern vielleicht verschiedene Bibliotheken aufzusuchen. Also ich habe insgesamt in jetzt 31 Jahre, wo ich meine erste Lesung hatte, das war im August 1993, 31 Jahre, ja, in diesen 31 Jahren habe ich inzwischen 13 Bibliotheken besucht. Also 7 in Indien, in Sri Lanka, in Myanmar, in Kambodscha, Malaysia und auch in Indonesien, also auf Bali gibt es ja auch welche. Und dort habe ich mir diese Lesung nochmal dann angehört und ja, zeitversetzt habe ich aber eigentlich immer das Gleiche gehört. Also der Inhalt ist eigentlich der gleiche. Man sieht es nur unter verschiedenen, sagen wir mal, Blickwinkeln oder Gesichtspunkten und das ist eigentlich ganz schön. Es bildet sich dann wie so ein Puzzlespiel, wie so ein Mosaik, setzt sich dann so das Gemälde des eigenen Lebens zusammen.
Thomas, du hast gerade gesagt, seit 30 Jahren beschäftigst du dich damit. Du hast selber bist ein paar Mal für dich eingetaucht in das Thema. Du wirst ja dann auch jeden Tag, gerade wenn du es online auch machst, mehrere Menschen begleiten bei diesem Prozess. Und du nimmst uns gleich nochmal mit, wie dieser Prozess eigentlich abläuft. Aber ich frage mich jetzt mal, man geht ja da auch mit, also es ist auch so eine persönliche, du gehst ja da wirklich schon mit, du kriegst da Wissen und jemand sitzt vor dir und da kann es ja eben auch sein, so, oh, in 5 Jahren, vielleicht gehst du von dieser Welt, wenn sowas auftaucht oder es ist irgendwie, es kommt echt eine schwere Krise. Wie gehst du damit um und was sind auch so, also wie taucht das so auf im Alltag? Oder sind die Leute, die kommen, denen geht's meistens sowieso, weil die haben dann irgendwie eine höhere Bedeutung. Nehmen wir uns mal so ein bisschen mit, was da auch transportiert wird dann.
Naja, also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt immer nur sehr schöne Informationen übersetzt. Im Gegenteil, also das Leben besteht ja nicht nur aus den Sonnenseiten, sondern es gibt halt auch die Mühen der Ebenen und es gibt auch also mal die Tiefs. Das ist bei jedem so, das war auch bei mir so. Ich habe es über die Jahre eigentlich jetzt als sehr erleichternd empfunden. Hängt natürlich auch zusammen, wie ich das Leben grundsätzlich sehe. Also ich bin so groß geworden, es ist wahrscheinlich von der Familie her auch die Prägung dass ich also die Dinge oder dazu neige, die Dinge anzunehmen, wie sie sind und das Beste draus zu machen. Ne? Also ich gehe davon aus, das Leben verteilt keine Geschenke, sondern wenn ich was will, dann muss ich mich anstrengen, dann muss ich halt hart dafür arbeiten, dann wird es funktionieren. Ja? Wenn ich was dafür mache, dann klappt das auch. Also ich brauche nicht abwarten, dass irgendjemand für mich irgendwas löst, was ich als Problem habe, sondern das muss ich selber machen. Also so bin ich halt geprägt. Und von daher fällt es mir vielleicht auch relativ leicht, mit solchen Sachen umzugehen. Ich habe es als hilfreich empfunden, auch Dinge gesorgt zu bekommen, wo ich halt achtsam sein muss. Jetzt mal als kleines Bonmot in der Palmblatt-Bibliothek in Myanmar hat man mir zweimal eine Tiefenprüfung für ein Finanzamt vorausgesorgt. Also einen Zeitraum auf die Woche genau, wo meine Bücher stimmen mussten. Die stimmten natürlich dann auch und das hat mir sehr viel Ärger erspart, sagen wir es einfach mal so.
Aber dann, das ist ja schon eine breite Spanne, oder? Also wenn du so über Todesdatum oder kommt das ungefähr gleich?
Nee, also das geht schon. Also man kann solche, oder sagen wir so unangenehme Dinge werden einem halt auch gesagt, gesundheitliche Probleme. Mhm. Und da war für 2004, also jetzt auch wieder 20 Jahre schon her, war gesagt Ende August, also die letzten anderthalb Augustwochen, die erste Septemberwoche, da habe ich gesundheitliche Probleme, ist auch mit dem Krankenhausaufenthalt verbunden, aber es hat keine Auswirkungen sozusagen auf meine Arbeit. Also ich kann trotzdem meine Arbeit ganz normal weitermachen. Da hat mich tatsächlich auf einer Reise nach Südfrankreich irgendein Insekt gepiekt, was vorher auf irgendwas gesessen hatte, was nicht ganz gesund war. Also ich hatte dann wahrscheinlich eine Sepsis im linken Arm, musste halt ins Krankenhaus. Die Halbgötter in Weiß wussten gar nicht so richtig, was da war.
Ne, die Haut, ich konnte sagen, in Myanmar vor 20 Jahren ist
das schon mal nee, gesagt. das habe ich dann mal in einer Situation gesagt, wo es gar nicht anders ging. Weil da löste sich so die Haut aus. Es war also nicht so schön, ja. Und die haben mich halt auf die Intensivstation gepackt und der eine von den Kollegen sagte da eben, naja, also wenn das so weitergeht, dann muss der am Arm morgen ab. Ja, also muss man sich vorstellen, man liegt da, es geht einem nicht gut, man weiß auch selber nicht, was so richtig los ist und der Halbgott in Weiß sagt, ja, wir müssen schneiden. Ne? Und man stelle sich das vor, wie das auf einen wirkt, wenn man eben keine weiteren Informationen hat. Ich hatte aber diese Informationen damals schon aus verschiedenen Bibliotheken, also keine schweren Operationen, keine Verstümmelungen, keine dauerhaften Beeinträchtigungen. Also habe ich zu dem gesagt, ja, Moment mal, Kollege, wart das erstmal ab. Also ich gehe davon aus, hier wird nicht operiert. Und, wie können Sie sich das vorstellen? Wir sind doch die Experten und hier oben machen wir den Strich und wenn das drüber geht, dann muss das. Ja gut. Nächsten Morgen kam er dann an. Ja, Herr, ich habe ganz tolle Nachrichten für Sie. Ich sage, dreimal darf ich raten, Sie müssen nicht operieren. Aber völlig von den Socken, wie ich so locker damit umgehen kann. Da habe ich ihm das erzählt von der Palmblatt-Bibliothek. Wollte er natürlich gar nichts davon wissen. Aber für mich, das ist mir in dem Moment auch egal gewesen. Also ob das jemand dann glaubt oder so, das ist ja seine Sache. Aber für mich war es halt diese Bestätigung oder auch in dem Fall, sagen wir mal, der Anker, an dem ich mich da festhalten konnte, zu sagen, nein, es ist zwar jetzt ein ernsthafteres Thema da mit dem Arm, aber das kommt wieder in Ordnung. Und ich meine, unsere Zuhörer sehen es ja nicht, aber hier, na, ich halte es, ich meine, der ist immer noch da. Ne? Das, also nichts passiert. Ja. Und das sehe ich eigentlich in dem Fall auch so als Lebenshilfe. Kann natürlich auch anders sein.
Also, eben, was ist denn, wenn jetzt da zum Beispiel gelesen wird, der Arm geht ab?
Ja, das ist natürlich etwas, worauf man sich einstellen muss. Also sagen wir negative Aussicht. Ja? Das gibt es natürlich auch, weil wir vorhin auch schon vom Todesdatum gesprochen hatten. Man fragt natürlich, also die Hindus wissen, dass wir hier im Westen ein bisschen andere Auffassung, ein bisschen anderes Verständnis vom Tod haben, als das halt in den östlich geprägten Kulturen der Fall ist. Für die ist der Tod ja eigentlich nur ein Tor, durch das man hindurchgeht in ein neues Leben oder in diesem Moksha-Zustand, in dieser Erlösung oder Befreiung. Für uns hat das ja immer noch so was Endgültiges. Das ist ja auch so die Prägung, die wir halt eben aus der christlichen Kultur mit haben. Egal, ob wir jetzt einer kirchlichen Konfession angehören oder nicht, aber diese Prägung im Unbewussten, die ist mit drin. Und für einen Atheisten ist es ja ganz schlimm, den erwartet ja eigentlich nur Schwärze, da ist ja gar nichts. Ne? Also vielleicht auch nicht so ganz toll. Jedenfalls wissen die, wie sie das machen müssen. Die fragen natürlich, ob man wissen will, wie alt man selber wird, ob man wissen will, wie alt die Eltern werden, ob man über das Leben Alter vielleicht von Verwandten informiert werden möchte oder sowas. Also das ist freiwillig, ob man so eine Information dann haben möchte. Und gut, wenn man sie haben möchte, muss man natürlich auch mit der Antwort leben. Und ich bin selber ein neugieriges Wesen und mit der Aussage, dass ich also 82 Jahre, 3 Monate und 17 Tage alt werde, in dem Alter in ein Flugzeug, also Vimana, ein Fluggerät, was das dann auch immer sein wird, steige auf einen längerfristigen Flug, also einen interkontinentalen Flug, einen Nachtflug, dort an Bord einschlafe und am nächsten Morgen nicht mehr aufwache. Also mit der Information kann ich sehr gut leben. Also okay, das heißt, ich bin bis zum Schluss bin ich ja mitten dabei, ich wäre gebraucht. Also es ist nicht der ADAC-Rettungsflieger, der mich in die Klinik transportiert oder in so Speeds. Nein, es ist ein berufsbedingter Flug. Na, das heißt also, ich bin bis zum Schluss mitten im Leben. Was will ich denn mehr, na, wenn ich selbstbestimmt bin? Und ob ich jetzt 82 Jahre werde oder ob ich 85 Jahre werde, das ist bei uns in der Familie ist es ein guter Schnitt. Die sind alle so zwischen 78 und mein Großvater ist 94 geworden. Aber ich bin einfach jemand, der sagt, also nicht gibt dem Leben mehr Zeit, sondern gibt der Zeit doch einfach mehr Leben. Ja, also für mich ist ich kann mit dem Datum leben. Aber anderes Beispiel, wir hatten mal in den 2000ern auf einer Reise einen Ingenieur aus Wien, weil wir gerade dabei sind, aus Wien dabei, und der hatte mir schon vor Antritt der Reise gesagt, na ja, er ist immer so ein bisschen kränklich, aber er mag die Typen in Weiß nicht, also er geht halt nicht zum Arzt. Und wir besuchen auf unseren Reisen mit den Gästen zwei Palmblatt-Bibliotheken, weil ich ja möchte, dass die Leute eine ähnliche Erfahrung machen können, wie ich sie gemacht habe. Und erfahrungsgemäß ist es so, die Leute sitzen erstmal völlig erschlagen bei der ersten Bibliothek da. Und im Verlauf der Zeit, wo wir dann in Indien sind, kommen natürlich noch viele Fragen, die man doch gerne geklärt haben möchte. Und da haben wir dann die nächste Bibliothek, wo man diese Fragen auch stellen kann, weil das ist auch möglich, dass man nach der eigentlichen Lesung dann noch Fragen stellt zu Themen, die einen interessieren. Das hatte ich vorhin noch nicht erwähnt. Und dort war es aber so bei diesem Mann, dem hat man in beiden Bibliotheken gesagt, ja, mein Freund, du hast Krebs im Endstadium. Wenn du jetzt vor 3 oder 4 Jahren zu uns gekommen wärst, dann hätten wir dir noch ein paar Ideen geben können, um das wieder zu heilen, aber in der aktuellen Situation, nein, das ist zu weit fortgeschritten, du hast noch ein halbes Jahr. Da ist er dann doch mal nach seiner Rückkehr zum Arzt gegangen, zur Uniklinik da in Wien, und die wollten ihn gleich drin behalten. Die wollten ja halt gleich die Palliativstation schicken, weil sie gesagt haben, sie haben noch 3 Wochen und dann ist das alles vorbei. Da hat er gesagt, nein, ich habe noch ein halbes Jahr, hat sich praktisch selber entlassen, hat nur etwas gegen die Schmerzen sich geben lassen und hat in diesem halben Jahr noch all das gemacht, was er bis dahin aufgeschoben hatte. Also das, was für ihn wichtig war, das hat er noch erledigt. Und auch da sehen wir wieder diese Funktion als Lebensberatung, weil wenn er das in diesem halben Jahr nicht gemacht hätte, dann hätte er sozusagen ins nächste Leben vor sich hergeschoben. So hat er eben schon entsprechende Aufgaben mit lösen können. Also sich mit seinem Vater versöhnt, bestimmte Sachen sich angeschaut, die er sehen wollte und so weiter. Also nicht weltumspannende, weltumstürzende Dinge, aber einfach Dinge, die für ihn wichtig waren. Und auf die Weise hat er diese Zeit dann eben auch noch sinnvoll nutzen können. Man stelle sich vor, er hätte die Information nicht gehabt. Ja, dann hätte es eben nicht funktioniert. Also letztlich ist es dann auch wieder positiv. Ne?
Ja, der Tod ist ein Wiener, sagt man ja auch so schön. Mhm. Aber das heißt aber trotzdem, der Tod an sich, wenn der da drin steht, der ist quasi, wie sagt man, der ist unvermeidlich. Also wenn das da drin steht, dann können wir davon ausgehen, dass das so ist.
Das ist auch
oder ist das ja eben sowas, weil ich gerade versucht, das die ganze Zeit im Kopf zu vergleichen mit Weissagung, oder du hast ja am Anfang auch eingangs gesagt, es gibt natürlich, es ist ja quasi nur ein Weg, ne, um sich damit zu beschäftigen. Und also ich kenne es jetzt, möchte es gar nicht vergleichen, weil ich finde das, also ich finde es ja immer gruselig, wenn etwas so konkret ist, um ehrlich zu sein. Und deswegen wäre meine zweite Frage, bevor ich die erste versuche zu formulieren, wäre das die Frage nochmal nach dem Warum. Also warum gibt es das überhaupt? Ne? Also was genau ist der eigentliche Zweck, dass sich vor tausenden Jahren irgendwie Menschen Gedanken gemacht haben, was mein Leben jetzt gerade betrifft. Also bin ich dann so besonders, wenn ich da drin stehe?
Naja, zumindest bist du in einer Situation, wo es dir also aufgrund deines Lebens oder Seelenplanes vorbestimmt ist, dass du solche Informationen bekommst. Und das hat natürlich dann was mit deiner eigenen persönlichen Entwicklung zu tun. Aus der Erfahrung jetzt dieser fast 30 Jahre, wo ich die Reisen veranstalte, weil wie gesagt, vor 31 Jahren war ich in Indien zum ersten Mal, vor 30 Jahren hatte ich meine zweite Lesung und habe natürlich auch drüber geschrieben, habe dann später auch noch habe ich eine Einladung ins Fernsehen bekommen und dann gab es dann so einen richtigen Hype, da haben sich also unwahrscheinlich viele Leute gemeldet und die wollten natürlich auch alle nach Indien und dort habe ich dann angefangen eben diese Reisen zu organisieren ab 1995, da waren es am Anfang noch Freunde und Bekannte und seit 1996 sind es praktisch Gäste, die ich begleite. Aber da muss man sagen, es ist doch nur ein relativ kleiner Bruchteil, ein ganz kleiner Prozentsatz von Leuten, die man dort überhaupt zu solchem Phänomen begleitet, egal wie modern jetzt unsere Kommunikationsmittel sind. Interessant ist aber auch, dass die meisten, aber wirklich die allermeisten von den Leuten, die ich begleitet habe, wirklich alte Seelen sind. Also das sind Leute, wenn man dann diese einschlägigen Kapitel dann hört, da haben sie noch vielleicht 2 oder 3 Leben oder ein Leben oder es ist das letzte Leben. Na, das heißt also jemand, der, wo ich sage, das ist jetzt völlig wertungsfrei, aber jemand, der jetzt eine junge Seele ist, der der betut sich auf ganz anderen Ebenen, der hat ganz andere Interessen, der kommt mit dieser Thematik überhaupt nicht in Berührung. Und das ist dann wirklich etwas, also ich würde es nicht sagen besonders, sondern es ist eben ein Teil des Lebens- oder Seelenplanes, dass man diese Informationen bekommt, weil man gibt natürlich dann auch immer ein bisschen weiter davon. Ne? Also egal, ob an sein persönliches Umfeld, bei mir ist halt die Reichweite nur etwas größer, weil das offensichtlich auch ein Teil meiner Bestimmung ist. Die haben mir damals in den Bibliotheken gesagt, schon beim ersten Mal, meine Aufgabe in diesem Leben wäre es eben, die Menschen und die Kulturen mit der Kraft des Wortes zusammenzuführen und zu verbinden. Dann habe ich ihn damals gefragt, was meinst du jetzt damit? Na, du sollst also viel lesen, ja, das mache ich ja gern, das hat mir auch gefallen. Du wirst darüber schreiben, gut, das konnte ich mir auch vorstellen. Und dann haben sie gesagt, und du wirst Menschen aus deiner Kultur die Möglichkeit geben, die Erfahrung zu machen, die du gemacht hast. Also du wirst viel reisen und wirst andere auf diesen Reisen begleiten. Und das wird also dann auch dein Broterwerb sein. Und ja, 3 Jahre nach der Wiedervereinigung, 4 Jahre nach der Wende, so als gelerntes Ossi konnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Jetzt rückblickend kann ich mir nichts anderes mehr vorstellen. Also so hat sich das dann entwickelt. Also damals als Jurastudent war das für mich völlig außerhalb jeder Reichweite, dass ich dort mal ein eigenes Geschäft habe und eine eigene Firma führe. 2 Jahre später hat sich dann realisiert. Mhm. Also das sieht man einfach, wie solche Dinge dann in Schwung kommen. Und das ist eben der Hintergrund, dass eben bestimmte Leute zu bestimmten Zeiten in ihrem Leben diese Informationen bekommen, weil sie die für ihren weiteren Weg benötigen. Und offensichtlich nicht nur sie selber, sondern eben auch die anderen, mit denen sie in Berührung kommen.
Ja. Und wie ist das dann, Thomas? Aber es müssen ja dann auch trotzdem welche anfragen, die vielleicht kein Palmblatt, ne? Weil Rechnung, es gibt ein paar Milliarden Menschen, es gibt ein paar Millionen Palmblätter. Wie ist das denn? Oder melden, also es können ja nicht alle, es werden sich bestimmt welche melden, die kein Palmblatt haben. Und sagst du dann, sorry, keine, wie heißt es bei Heidi Klum immer, kein Foto für dich heute?
Zu junge Seele.
Nee, also. Wie gehst du damit um? Das ist eine Geschichte, wo ich sagen muss, also auf unseren Reisen und auch jetzt, das hatte ich eigentlich nicht so für möglich gehalten, aber bei der Corona-Zeit war es ja dann so, dass wir sozusagen quasi mit Berufsverbot belegt waren, wir durften ja nicht mehr reisen. Und da hat sich dann eben der Regie, also der eine Schöpfer der Palmblatt-Bibliothek, der Regie Agastya, bei unseren Kollegen in Indien gemeldet und hat gesagt, wir sollen die moderne Technik nutzen, also wir sollen das online machen. Das war nicht meine Idee, das war auch nicht die Idee unserer indischen Kollegen, das kam eben direkt als Information von den Regies. Wir haben es gemacht, ich war davon nicht überzeugt, gebe ich ganz ehrlich zu, es hat aber super funktioniert und wir machen es bis heute. Ja, aber auch hier, also sowohl im, sagen wir mal, realen Leben, als auch in der Online-Welt, war es bisher tatsächlich so, dass jeder Klient, den wir hatten, sein Palmblatt gefunden hat. Ich weiß, ich kenne es aus Internetberichten, aus diversen Foren und so weiter, in sozialen Netzwerken, dass da auch viele sagen, ja, und da war ich unten und da habe ich kein Palmblatt gefunden. Gut. Wenn ich da ein bisschen nachrecherchiert habe bei solchen Erlebnissen, gab es meistens so ein grundlegendes Muster. Und das war wie folgt. Ich komme da runter und habe A, von Indien und der Kultur, speziell der hinduistischen Kultur, wenig bis gar keine Ahnung. Ich habe einen sehr engen Zeitrahmen, das heißt, ich bin im Stress. Ich bin finanziell nicht wirklich gut gestellt. Deswegen habe ich ja auch so einen engen Zeitraum und so einen Stress. Und ich muss es unbedingt jetzt machen. Dann nehme ich mir also nicht einen professionellen Übersetzer, weil der ist ja relativ teuer, sondern ich nehme meinen Rikscha-Boy mit in die Bibliothek, weil der spricht auch ein bisschen Englisch, bilde ich mir zumindest ein. Und der soll das Ganze dann übersetzen, weil in den meisten Bibliotheken wird nur die jeweilige Landessprache gesprochen und wir haben in Indien über 200 anerkannte Sprachen. Also das kann Tamil sein im Süden, das kann Kannada sein, das kann Urdu sein, Telugu, Oriya, was auch immer, ne? Bharati, Marathi und so weiter, je nachdem, in welcher Region man ist. Und das muss dann ja zumindest erstmal ins Englische übertragen werden, weil man als Weißer versteht man halt die jeweilige lokale Sprache definitiv nicht. Dann komme ich aber mit so jemandem, der selber vielleicht so 30, 40 Vokabeln Englisch versteht und der sagt dann dem Leser, du pass mal auf, der hat mich jetzt mit reingeschleppt und meint, ich soll sein Übersetzer sein. Wie kommen wir jetzt aus der Nummer wieder raus, weil das wird jetzt hier eine absolute Katastrophe. Und da sagt der Palmblatt, so, du Kumpel, lass das meine Sorge sein, pass auf. Also, lieber Gast, der Ganesha hat heute erstens keine Zeit, zweitens steht der Saturn schief zum Mars und drittens mal haben wir eigentlich noch eine große Familienfeier, also das ist heute ein ganz ungünstiger Zeitpunkt, also da kann eine Lesung nicht stattfinden. Komm mal bitte in 3 Wochen wieder, weil da ist Rahu günstig und Jupiter sowieso und die Sonne scheint und dann können wir das machen. Wohl wissen, dass der Gast keine 3 Wochen Zeit hat. Also so wird dann auf indische Art und Weise eine solche, sagen wir mal, sehr verfängliche Situation bereinigt. Weil am Ende, wenn man es versuchen würde zu lesen, wird es natürlich jede Menge Missverständnis geben. Am Ende, der Übersetzer, also dieser Rikscha-Fahrer, wäre frustriert, weil er eben seine Sprachkenntnisse nun doch nicht anwenden kann. Der Gast wäre natürlich furchtbar enttäuscht, weil er seine Lesung nicht hat. Und der Leser würde das Gesicht verlieren, würde also so wie der letzte Anfänger da stehen. Wer will das schon? Also erzählt man eine kleine Geschichte und schon kommen alle dort ohne, wie man so schön sagt, Gesichtsverlust aus der Angelegenheit heraus. Also Moral von der Geschichte, liebe Gäste oder liebe Zuhörerin, wenn ihr dort nach Indien wollt, bereitet es gründlich vor. Beschäftigt euch im Vorhinein nicht unbedingt nur mit den Palmblatt-Bibliotheken, sondern überhaupt auch mit der indischen Kultur, mit der indischen Mentalität. Lernt vielleicht ein paar einfache Vokabeln und fragt uns, wenn ihr nicht mit uns reisen wollt, fragt uns trotzdem nach den Adressen der Palmblatt-Bibliotheken. Das erspart euch viel Mühe, viel Aufwand. Und vor Ort nehmt ihr nicht nur einen guten Leser, sondern ihr nehmt auf jeden Fall auch einen guten professionellen Dolmetscher, auch wenn der ein paar Euro mehr kostet. Aber der ist der Garant dafür, dass eure Lesung auch entsprechend übersetzt wird. Und ohne Dolmetscher wird es eben nicht funktionieren.
Aber wenn man dich jetzt nimmt, Thomas, weil ich habe das jetzt roundabout vor einem Jahr bei euch gemacht. Da hieß es auch erst, ich habe es längere Zeit schon gebucht gehabt. Und dann war ich auch ganz aufgeregt, also nicht aufgeregt, aber es hieß so ein Jahr und dann kriege ich plötzlich nach 3 Monaten so oder 4 Monaten irgendwie durfte ich vorrutschen, weil ich habe gesagt, ich lasse mich auch flexibel stellen, ne? Weil es gibt die Option bei euch eben auch, es heißt ein Jahr, aber es kann eben sein, irgendwie wenn du zeitlich flexibel bist, dann habe ich natürlich mir die Option aufgehalten und dann war ich natürlich, ich erinnere mich noch, und Olivia, kann ich das so sagen, mein Herz hat gerast, ich dachte, boah, wenn ich jetzt 3 Monate, ich sollte ein Jahr, dann muss irgendwas Schlimmes vor der Tür stehen. Das war schon, man geht auch so ein bisschen da rein und denkt so, und heute, und das spiegelt sich so ein bisschen, Thomas, also bei meine lief jetzt echt wirklich, wirklich ganz klasse ab. Und es heißt so alles so, das dritte Drittel wird eigentlich nochmal richtig super oder dann geht's eigentlich nochmal richtig los. Das fand ich natürlich sehr entspannt. Aber man geht natürlich mit so einem Herzschlag da rein. Aber ich konnte in dem Moment dann wiederum sehen, aber es ist vielleicht jetzt auch meine, wie ich es interpretiere. Aber ich wusste, und Olivia weiß es von unseren Interviews, so letzten Herbst war echt eine scheiß Phase. Es war wirklich, ich hatte so das Gefühl, Krise und ich wusste gar nicht, wohin. Und ich wusste in dem Moment aber irgendwie, es hilft, es gibt mir so einen Anhaltspunkt zumindest. Also, dass ich nicht so völlig alles in Frage stelle, sondern irgendwie in der Sitzung durch die Kapitel, die bearbeitet wurden, durch die Fragen, die ich dann anschließend noch stellen konnte, auch zur jetzigen Situation. Da gab es wirklich wie so ein, ich sah das irgendwie, ich komme hier easy durch, so. Und das kann ich einfach nur sagen, das ist so, das macht schon was mit einem, ne? Ja. Ich meine, das wird es vielleicht nicht bei jedem machen, aber das war damals so dieses Setting, in das ich da reinkomme. Aber wo ich über Setting spreche, und ich glaube, jetzt ist ja interessant, Thomas, wenn man mit euch arbeitet, wie läuft es online ab? Weil das war schon special. Das habe ich ja vorher auch nicht gehabt. Also du sitzt da so wie jetzt, wir sehen dich mit so einem Headset und du sitzt bei euch zu Hause oder in deinem Büro.
Büro, genau.
Und dann gibt es da 2 Inder, ne? Die eben auch so auf dem, da sind und dann läuft dieser, einer liest, einer übersetzt in ein Englisch, was ich nicht verstehen würde. Und dann kommst du und übersetzt es mir. Und das war wirklich so, das war es schon. Also sag noch mal ein bisschen zu diesem Setting, wie das läuft. Ja, wer sind die vor Ort? Mit wem arbeitest du?
Aber vielleicht erstmal zu dieser Sache mit dem Umbuchen deines Termins. Das hat sich, ich sage jetzt mal, wenn man das Äußere nur nimmt, die äußeren Umstände, hat es sich einfach so ergeben. Mhm. Es gab jemand, der seinen Termin aus persönlichen Gründen verschoben hat, also umgebucht hat. Das wurde ein Termin frei. Sabine hat ein paar Leute abtelefoniert, die auf der Warteliste sich hatten eintragen lassen, so eben wie du. Und du warst die Erste, die gesagt hat, ja, bei mir passt das. Wenn wir jetzt eben davon ausgehen, es gibt halt keine Zufälle, sondern es gibt eben auch diese Führung oder diese Bestimmung. Und dann war es im Prinzip genau die Zeit, das war genau die Zeitqualität, wo für dich die Lesung richtig war, wo du die gebraucht hast, na, wo das also anstand, dieses Thema. Und so wie du gesagt hast, ja, da war halt eine Situation, die nicht so toll war, aber mit der Lesung hast du den notwendigen Auftrieb gehabt, um da durchzukommen. Na wunderbar, dann war genau das der Grund, warum du eben sozusagen dort vorgerutscht bist. Also nichts Negatives, sondern im Gegenteil, um dich sozusagen dort dir die notwendige Stärke, die notwendige Kraft da zu verleihen. Mit dem der Ablauf der Lesung, um das jetzt mal deine Frage dort zu beantworten, dieser Ablauf unterscheidet sich nicht von dem Ablauf vor Ort. Das ist eine Bibliothek, die befindet sich in Chennai. Ich hatte ja gesagt, ich habe in Chennai meine erste Lesung gehabt und dann ein Jahr später, also 1994, vor genau 30 Jahren, die zweite Lesung. Und die Lesung, wo ich die zweite Lesung hatte in der Bibliothek, das ist diejenige, mit der wir auch online zusammenarbeiten. Das ist eine Bibliothek, die besuche ich mit meinen Gruppen seit 1995. Ich habe mit dem Vater des jetzigen Lesers bis zu dessen Tod 2019 zusammengearbeitet. Also waren wunderschöne Jahre. Und interessanterweise, der Mohana Sundaram hat 11 Kinder, die leben alle noch. Und er oder in dieser Familie betreibt man Jivanadi. Jivanadi ist eine spezielle Form des Palmblattlesens. Die unterscheidet sich ein bisschen von den anderen Formen. Und zwar durch folgenden Umstand. Beim Jivanadi ist es so, wenn der Leser den Text auf dem Palmblatt vorträgt, gehen die Hindus davon aus, dass also er nicht selbst dieses Alt-Tamil vorliest, sondern dass in dem Moment der Rishi, also der Schöpfer dieser Palmblatt-Bibliothek, in dem Fall der Rishi Agastya, der Schriftgelehrte unter den Rishis, dass der durch den Leser zu den Anwesenden spricht. Das ist das Besondere beim Jivanadi. Dir ist es vielleicht aufgefallen oder für unsere Zuschauer hier, wenn ihr auf unserem YouTube-Kanal, wo auch die monatlichen Updates für die Entwicklung unserer Weltgeschichte hier so passieren. Wenn ihr euch mal diese Updates anschaut, dann seht ihr, wenn der Leser diesen alten Text vorliest, dann hat er eine andere, völlig andere Intonation, völlig andere Stimmlage, als wenn er das dann in das heutige umgangssprachliche Tamil überträgt für seinen Bruder, weil man muss dieses Alt-Tamil übersetzen. Man kann das vergleichen mit Latein oder mit Altgriechisch. Das ist eigentlich eine tote Sprache, die auch nur noch von wenigen Leuten gesprochen wird. Und die muss man natürlich in das heutige umgangssprachliche Tamil dann übertragen, was er dann auch macht. Und in dem Moment, wo das dann übersetzt für seinen Bruder, damit er das halt ins Englische übertragen kann, da ist der Leser wieder er selbst. Aber in dem Moment, wo er den alten Text liest, da spricht sozusagen der Rishi. Und der Rishi eben sucht sich in der Familie dann denjenigen aus, mit dem er zusammenarbeiten will. Und so ist der jetzige Leser, der heutige Leser, der Babu Sundaram, der einzige von den Söhnen des verstorbenen Lesers, mit dem der Rishi sozusagen redet. Also sein Bruder, der das dann in dieses Indian-Englisch übersetzt, ja, der könnte zwar diese alten Texte lesen, aber mit dem redet der Rishi nicht. Und deswegen kann er eben auch dieses Amt des Lesers nicht ausüben, sondern deswegen ist er der Übersetzer. Aber so läuft das auch vor Ort. Also man hat den Leser, man hat den einheimischen Übersetzer, der das dann halt, wie gesagt, ins Englische überträgt. Ich habe viele Gäste, die sagen, ja, ich habe in Amerika gelebt oder in Großbritannien und ich kann das mit dem Englisch, ich brauche da die Übersetzung gar nicht. Und ja, die sitzen dann meistens ganz betreten da und sagen, oh Gott, was hat denn der jetzt gerade gesagt, was will denn der jetzt?
Ja, und gerade auch bei so Situationen, wenn man irgendwie über Krankheiten vielleicht spricht oder Sachen, man versteht was falsch, also das Risiko ist ja auch riesig, ne?
Ja, und da komme ich halt ins Spiel, weil du das gerade angesprochen hast, da gab es also vor Ort dann, also schon in den letzten Jahren, wo wir halt mit den Gruppen unten gewesen sind, gab es also auch ganz niedliche Situationen, wenn also Leute meinten, sie würden das alles ohne zusätzliche Übersetzung verstehen. Und da war eine Dame, da hätte ich mich eigentlich gar nicht mit reinsetzen dürfen. Also die war da sehr eigen. Ich habe aber dann gesagt, na, ich setze mich aber trotzdem vorsichtshalber mit dazu, nur vorsichtshalber. Aber sie werden das schon machen, weil sie verstehen ja nach eigenen Aussagen das Indische Englisch so super. Und er sagt dann so bei der Einladung, you cancer. Und sie bricht in Tränen aus. Ich sage, was ist denn mit Ihnen? Was ist denn? Ist das für Sie so? Ja, der hat doch gesagt, ich kriege Krebs. Ich sage, nee, liebe Frau, der hat nur gesagt, das Sternzeichen, was die heutige Lesung, also Ihre Lesung heute beeinflussen wird, das ist das Sternzeichen des Krebses. Da durfte ich dann die Lesung übersetzen. Und bei Ingenieur, der hatte eine etwas prekäre Situation am Arbeitsplatz. Also da ging es so mit Mobbing und Bossing, also ein bisschen zur Sache. Und es war nicht sicher, ob er halt die berufliche Situation da meistern wird. Und zu ihm sagt er, you promotion. Und er flippt da völlig aus. Ich stelle mich doch nicht mit Zigaretten in den Supermarkt, das könnt ihr aber vergessen. Und da musste ich ihm dann mal erklären, dass im indischen Englisch Promotion bedeutet, durch die Unterstützung wohlwollender Kollegen und Vorgesetzter einen besseren Arbeitsplatz zu erhalten, mit mehr Entscheidungsspielraum, mehr Gestaltungsfreiheiten und natürlich auch finanziell besser dotiert. Und den hat er dann auch in dem Zeitraum, der vorhergesagt war, innerhalb von 4 Monaten bekommen. Also das mit der Promotion hat sich da auch ausgezahlt.
Und wenn unsere Zuhörerinnen jetzt Interesse haben, also kannst du so grob einen Kostenrahmen, womit muss man rechnen, wenn man das machen möchte?
Wir haben auch ein Informationsschreiben, also wer da Interesse hat, einfach nur eine E-Mail schicken, weil da ist ja noch viel mehr, also wie es abläuft, was man da für Technik braucht. Wir machen das halt über Skype und es gibt auch einen Buchungslink, wo man dann direkt in das System reingehen kann. Man muss sich da auch nicht gleich entscheiden für eine Buchung, weil der Link ist immer aktuell. Ja, das heißt, wenn ich mir die Mail abgespeichert habe, kann ich dann irgendwann mal reingehen und mir einen Termin unter den freien Termin aussuchen. Preislich liegt man bei 490 Euro, da wird sich jetzt auch nicht viel dran ändern. Das ist einfach der Hintergrund dafür, dass also 4 Leute dort auch voll eingebunden sind. Na, also die beiden Leser, meine Wenigkeit und meine Frau, die im Hintergrund das Ganze managt. Das ist also der Aufwand, den wir dort mit abrechnen. Aber ich denke, das ist vertretbar.
Mhm. Ja. Im Vergleich zu einer Indienreise auf jeden Fall.
Ja, und vor allen Dingen, man muss auch sagen, es ist ja wirklich, gerade auch in Indien, wir beginnen ja jetzt wieder mit den Reisen. Also wenn jemand dort Interesse hat, sagt, Mensch, nach Corona, ich will es jetzt doch auch mal wissen, ich will da lieber vor Ort mit. Wir sind dieses Jahr auch wieder vor Ort, beginnen wieder mit den Reisen, die wir bis 2020 auch durchgeführt haben. Aber ich habe auch dort die Preise anpassen müssen, weil also wir haben im Prinzip vor Ort mit einer Verdrei- bis Vervierfachung der Preise zu leben. Mhm. Also was die Hotels anbetrifft, was Transportkosten anbetrifft, auch die Mahlzeiten und so weiter. Also da hat sich schon einiges getan. Es ist nicht nur so bei uns. Also wir haben ja schon auch hier im deutschsprachigen Raum mit einer erheblichen Inflation zu kämpfen. Aber das ist eben nicht nur ein Phänomen hier bei uns, das ist weltweit so. Ja.
Und jetzt kommen wir ja schon langsam zum Abschluss. Ich glaube, wir haben alle noch wahnsinnig viele Fragen und die Zuhörerinnen wahrscheinlich auch. Man kann länger über das Thema sprechen, auf jeden Fall.
Das merken wir schon. Ja, Folgen eigentlich. Das ist Folgen.
Trotzdem nochmal so, wie begegnest du Leuten, die skeptisch dem Ganzen gegenüber sind? Also die vielleicht neugierig sind, aber trotzdem skeptisch. Was würdest du sagen?
Ja, ganz einfach. Das bin ich auch. Also ich halte ja grundsätzlich erstmal alles für möglich, aber ich bin damals mit der Intention da runtergefahren, das ist ein Märchen aus dem Morgenland. Also, du kannst mir jetzt hier erzählen, ich glaube dir es eh erstmal nicht. Aber das ist völlig verständlich, das ist nachvollziehbar, weil es diese Palmblatt-Bibliotheken, die fordern sozusagen unser Selbstverständnis voraus. Weil wir im Westen sind ja ganz groß mit dem freien Willen und jetzt kommt einer und sagt, ja, dein Leben ist aber im Wesentlichen schon vorher bestimmt. Oh wow, das kann ja gar nicht sein. Ne? Eine andere Gesellschaft, die vielleicht eher so deterministisch ist, die also so auch eher den Schicksalsglauben hat, die würde das vielleicht leichter verkraften. Ne? Also wenn das jetzt im 19. oder 18. Jahrhundert gewesen wäre, noch sehr stark religiös geprägt gewesen wäre, ist das vielleicht was anderes. Aber dort wäre natürlich wieder die Frage gewesen, wieso waren es die Rishis, wieso waren es nicht der liebe Gott? Ne? Ist das also auch Ketzerei? Also es ist schon etwas schwierig für uns Westler. Aber ich habe da mal ein gutes Argument, denn bei der ersten Palmblattlesung da vor 31 Jahren hatte ich ja gesagt, war ich sehr skeptisch und ich war es, also nach der Lesung nicht mehr. Ich war da einfach nur platt, ich war da völlig hin und weg, was der alles wusste und was der mir erzählt hat. Aber es waren immer noch ein paar Dinge, wie zum Beispiel, dass ich Reiseveranstalter werden würde. Dass ich Bücher schreibe, das konnte ich mir vorstellen, weil ich hatte schon mit Artikeln und so weiter angefangen. Aber ich hatte auch gemerkt, wie schwer das ist, damit Geld zu verdienen. Ich habe gesagt, damit wirst du nie deinen Lebensunterhalt bestreiten. Das funktioniert gar nicht. Funktioniert im Zusammenhang mit den Reisen und den Vorträgen trotzdem. Das hat sich einfach so entwickelt. Aber damals konnte ich es mir nicht vorstellen. Und ich hatte aber noch eine andere Idee. Ich hatte den Mitschnitt dieser Lesung, das wird jetzt aufgezeichnet, beziehungsweise der Leser hatte das für mich gemacht. Ich hatte die Fotos, ich hatte die Abschriften, die er mir gemacht hatte von dem Palmblatt auf Englisch. Und ich habe mir gesagt, aber wenn ich so nach Hause komme, und das erzähle ich meiner Familie, dann werden die sagen, naja, der Thomas, der ist jetzt 8 Wochen in Indien gewesen, da kann das schon mal passieren, ne? Dass er so einen Koller kriegt, das kann schon mal sein, aber davon wird er sich wieder erholen. Ne? Ah, das verwächst sich wieder. Aber wenn ich das meinen Kommilitonen oder gar meinem Professor an der Uni erzählt hätte, die hätten wahrscheinlich die Kollegen mit dem Mantel gerufen, der hinten zugemacht wird. Ne? Also das wäre eine große Wahrscheinlichkeit gewesen. Da war das für mich so, ich brauche irgendwas als Beweis. Es gab ja nur einen Beweis, das Palmblatt. Und da habe ich den Leser gefragt, ob ich es mitnehmen darf. Und er war völlig von der Rolle, also wahrscheinlich war ich der Erste, der ihn sowas gefragt hatte. Er hat sich das dann nochmal genommen und da nochmal wirklich sich hinein versenkt, 10 Minuten, Viertelstunde garantiert. Und danach hat er gesagt, ja Thomas, ich gebe es dir mit, aber erzähl zu Hause nicht, dass bei mir jeder sein Palmblatt mitbekommt. Das ist eine absolute Ausnahme, die ich hier mache und die mache ich nur, weil es da geschrieben steht. Also da steht, wenn der Klient nach Abschluss der Lesung fragt, ob das Palmblatt ihm ausgehändigt werden kann, dann ist es ihm mitzugeben. Da hatte ich dieses Manuskript, dieses Blatt und ich habe es dann in zweierlei Hinsicht untersuchen lassen. Zum einen auf die Altersbestimmung, das hat das Kernforschungsinstitut in Rossendorf gemacht. Die waren damals noch selbstständig, heute gehören sie zum Helmholtz-Institut, also da hat sich einiges verändert, aber das Institut an sich gibt's noch. Ja. Die haben das gemacht, was die Altersbestimmung anbetrifft, mit der Thermolumineszenzmethode, mit der C14-Methode, also den üblichen Altersbestimmungen. Mhm. Und da ist rausgekommen, das Blatt ist ca. 400 Jahre alt. Also das war erstmal eine Ausnahme, vor 400 Jahren hat jemand das, was da drauf ist, abgeschrieben. Und dann, das war der schwierigere Teil, war die Übersetzung dieses alttamilischen Textes. Sanskrit wäre leichter gewesen, da gibt es also viele Universitäten hier in Europa, die das im Angebot haben. Tamil und Alttamil ist relativ schwierig. Die Universität zu Köln macht das, Universität zu Heidelberg, Göttingen und die Universität zu Prag, die Karls-Universität, die machen das. Und es war ein Kollege von der Universität von Prag, der Professor Dr. Jaroslav Vacek und ein Kollege von Göttingen, Dr. Damodaran, die haben vom September 93 bis November 1995 dieses Blatt übersetzt. Also da sehen wir mal, wie aufwendig das für unsere Wissenschaftler ist, das zu machen. Na gut, die haben das halt eben als Hobby mitgemacht, nicht jetzt als wissenschaftliche Aufgabe, aber es war schon aufwendig, das zu machen. Aber ich hatte dann 1995 schriftlich in Deutsch das, was ich seit August 1993 schriftlich in Englisch vom Leser vor Ort hatte. Also es ist tatsächlich mein Lebenslauf, der auf diesem Blatt steht und wir können es halt auch wissenschaftlich nachweisen. Das war für mich so der Einstieg zu sagen, okay, man kann es jetzt auch von der westlichen Seite her belegen. Mhm. Da ist also wirklich was dran, habe ich mir nicht nur eingebildet, ne, sondern ist tatsächlich mein Lebenslauf. Und das ist auch der Grund, warum ich mich mit diesem Thema dann auch weiter beschäftigt habe. Ja, also, dass das nie irgendwas wirklich was Fassbares ist. Ne?
Und meine letzte Frage noch, weil du das gerade so sagst, wir haben ja gelernt, Lineal, da passt nicht viel drauf. zwei, drei Sätze dazu, das muss interpretiert werden, oder? Also das steht nicht alles wortgenau. Aha, okay.
Doch. Also das Alt-Tamilische ist sogar eine sehr blumenreiche Sprache. Vielleicht als Beispiel, wir hatten mal einen ICE-Lokführer dabei. Und der war genauso neugierig jetzt wie du und sagte, Mensch, wie beschreiben die denn, dass ich ICE-Lokführer bin? Das steht doch nicht so da drin. Er sagt, ja, da steht drin, du bist der Führer eines Gefährts, was auf zwei stählernen Bändern, die durch Schwellen miteinander verbunden sind, durch die Landschaft fährt. Und dass das in deiner Zeit ein gebräuchliches Transportmittel ist, um Güter und Menschen zu transportieren. Du transportierst allerdings nur Menschen und das mit sehr hoher Geschwindigkeit. Also bist du ein Schnellzug oder in dem Fall ein ICE-Lokführer. Ja? Also es ist dann schon so beschrieben, es wird also umschrieben zum Teil oder eben recht genau beschrieben. Und ja, auch im Kapitän des Flugzeugs zum Beispiel oder sowas. Also das lässt sich alles dann recht genau beschreiben. Heute hatten wir einen, der in einer Online-Lesung, einen ganz netten Herrn aus Aschaffenburg, da hat er gesagt, ja, deine Berufsbezeichnung ist ein bisschen was Besonderes. Du arbeitest also bei Gericht, du arbeitest im Auftrag des Gerichtes, aber du bist kein Richter, du bist kein Staatsanwalt, du bist auch kein Anwalt, sondern du bist jemand, der Menschen, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind, die verurteilt worden sind, aber nicht ins Gefängnis müssen, sondern da nochmal sozusagen eine Warnung von Seiten des Gesetzes bekommen haben, denen hilfst du wieder in das normale bürgerliche Leben zurückzufinden. Er ist Bewährungshelfer. Ne?
Ja.
Und wenn es jetzt darum geht, zu sagen, da steht das alles drauf? Ja, das steht alles drauf. Und zwar ist das Alt-Tamil eine Lautschrift. Also das ist jetzt kein Alphabet, wie wir das jetzt kennen hier. Hat einen anderen Ursprung als unsere Sprache und besteht aus 67 Lauten, die verschiedene Bedeutungen haben und auch in der Zusammenfassung wieder verschiedene Bedeutungen darstellen können. Und das heißt also, mit diesen Lauten kann man eben auch Wörter formen, die im Alt-Tamil oder für denjenigen, der Alt-Tamil spricht, erstmal keine sinnvolle Bedeutung haben. Also zum Beispiel europäische Namen. Deswegen steht auch der eigene Name immer mit drauf, aber in dieser Lautschrift. Und diese Laute, da die eben verschiedene Bedeutungen haben, kann man sich das vorstellen wie eine Art von Hologramm. Das heißt, es gibt verschiedene Bedeutungsebenen und der Leser trägt zunächst erstmal die Bedeutungsebenen vor, die sich ihm bei der Lektüre dieses Blattes erschließen. Habe ich jetzt aber zum Beispiel, wie bei dem einen Thema, was wir vorhin angesprochen hatten, wo es also um diese prekäre Arbeitssituation ging, habe ich da noch ein paar Fragen im Detail, wie sich das weiter entwickeln wird, dann oder bei einer gesundheitlichen Situation, dann geht der Leser nochmal in den Text hinein, geht aber mehrere Bedeutungsebenen tiefer, also dann eben nicht nur auf die zweite oder dritte, sondern auf die fünfte, sechste oder siebte und findet dann die konkrete Antwort auf diese Frage. Na, deswegen kann ich auch sagen, wenn mir vorausgesagt wird, ich wäre eben 82 Jahre alt, ja, gibt es ein genaues Datum für mein Ableben? Ja klar, 82 Jahre, 3 Monate, 17 Tage, das hat er dann beim Nachlesen herausgefunden. Also das ist das Spezielle an diesem Text. Man sagt ja auch, der Rishi Agastya, von dem ich jetzt schon mehrfach gesprochen habe, der hat diese Sprache entwickelt, überhaupt erstmal, um diese Masse von Informationen, die Rishis ja weitergeben wollten, auch entsprechend sozusagen aufschreiben zu können, überhaupt erstmal transportieren zu können. Und das Alt-Tamil, man hört es ja, wenn du hast es ja bei deiner Lesung ja auch erlebt, das ist immer so ein rhythmischer Sprechgesang, dieses Alt-Tamil. Das hängt auch damit zusammen, dass das wirklich in Reimform aufgeschrieben ist. Und diese Reime haben aber auch wieder eine spezielle Bedeutung. Das heißt, in den Reimen ist sozusagen der Text so eingefasst wie eine Matrix. Das heißt, wenn ich jetzt beim Abschreiben des Textes einen Fehler mache, ich sage jetzt mal in Zeile 3, dann geht das in Zeile 4 schon nicht mehr auf. Ich merke, oh, da ist irgendwas, das passt nicht. Ich muss also meinen Fehler beheben und dann kann ich erst weiterschreiben. Und dann geht's auf. Und das war die Idee, damit solche komplexen Informationen über lange Zeiträume möglichst unverfälscht zu überliefern. Das ist der Hintergrund.
Okay.
Krass, was eine Flut an Informationen. Ich gucke jetzt mal Olivia an. Bist du, wie ist, könnte ich mich damit mal zu einem runden Geburtstag glücklich machen mit einer Palmblattlesung oder sagst du es noch?
Der runde Geburtstag ist ja schon so bald. Ja, ich finde es auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Ehrlicherweise, ich muss es überhaupt erst processen. Auch so, es war sehr viel Information in sehr kurzer Zeit. Thomas, du erzählst das auch so schön lebendig und in doppelter Geschwindigkeit für mein Gehirn. Toll. Also ich muss es jetzt erstmal sacken lassen, aber ich finde es mega spannend und mich wird auch interessieren, die Zuhörerinnen, die sich sich das angehört haben, vielleicht gerne mal Feedback senden. Das ist so eine spezielle Folge, wo man auch sich freut über Rückkoppelung irgendwie, auch wie das so wahrgenommen wird, ob es noch Fragen gibt. Und sonst müssen wir einfach nochmal sprechen, Thomas.
Ja, natürlich. Also ja, wenn es da noch Themen gibt oder Fragen gibt, das ist noch lange nicht erschöpft. Also wir haben jetzt gerade speziell mal über Indien gesprochen. Es gibt ja, wie gesagt, noch diese Bibliotheken in Sri Lanka oder in anderen Ländern, wo es halt auch noch ein bisschen anders abläuft. Den Vergleich mal zu finden, finde ich auch ganz interessant. Also wenn da ein Bedarf besteht oder Interesse da ist, auf jeden Fall gern. Ne? Überhaupt kein Problem.
Also ich fand's mega spannend irgendwie damals und sonst hätte ich das auch nicht. Ich habe jetzt ein Jahr gebraucht, bis dieses Thema auch vorzubringen, bei Olivia auch, aber mich hat damals wirklich der Rückblick auf mein Leben interessiert, wo ich einmal wusste, unter welchen Umständen sind meine Eltern auch verstorben, was mit meinen Geschwistern. Also so, das war so, wo ich dachte, okay, hier bin ich safe und dann lässt man sich auch drauf ein, was kommt da. Und das war ganz spannend und ich dachte, jetzt ist die Zeit reif, jetzt auch Thomas und seine Frau anzusprechen, zu sagen, wir machen jetzt einfach mal dieses Gespräch. Also finde ich ganz cool und wenn es nicht für jeden, es muss ja auch nicht für jeden sein. Es gibt ja auch nur ein paar Millionen, nicht ein paar Milliarden, deswegen ist es auch nicht für jeden auf jeden Fall gedacht. Aber ich fand es richtig, richtig klasse. Thomas, wo findet man euch denn, wenn man jetzt Interesse hat und sagt, so, da will ich mehr Informationen von euch bekommen?
Also ganz einfach, wenn es um die Kontakte und um unsere Reisen geht, also die Website, also thomas-ritter-reisen.de, können wir auch verlinken unten. Dann gibt es einen YouTube-Kanal für diejenigen, die sich halt für die Vorhersagen, da haben wir ja noch gar nicht gesprochen, aber lassen wir es erstmal so. Es gibt eben auch globale Vorhersagen und die macht der Leser aus dieser Palmblatt-Bibliothek halt auch. Ja, das war auch eine Idee, nicht von ihm oder von mir, sondern auch vom Rishi, weil eben in den letzten Jahren so viel passiert ist und so viele Fragen gab. Da gibt es einen YouTube-Kanal dazu, das können wir gerne auch mit unten verlinken, wo diese ganzen Updates mit drin sind. Ja, es gibt Vorträge von meiner Seite über die Palmblatt-Bibliothek, auch bei YouTube. Kann man sich anschauen, es gibt auf der Website jede Menge Bücher. Ja, und wenn man jetzt einfach mal einen direkten Kontakt haben will, einfach über die E-Mail oder über das Kontaktformular von der Website halt uns anschreiben. Und da gibt es Informationen zu den Reisen oder auch zu den Online-Lesungen. Ja.
Super, super. Ganz herzlichen Dank, Thomas. Das war jetzt eine Fülle. Aber ich glaube, das ist jetzt gerade für die erste Folge mal, für die Leute, die noch nie was damit zu tun hatten, glaube ich, jetzt erstmal so viel Input auch, dass verarbeitet werden muss. Aber ich bin mir sicher, dass wir dann nochmal so ein Deep Dive und nochmal eine weitere Folge zu machen, weil dafür ist es viel zu spannend, dieses Thema. Also ganz, ganz herzlichen Dank.
Danke euch.
Ja. Danke, echt ganz toll und sind gespannt, wie so die Reaktionen sind darauf. Und unsere Hörerinnen nochmal irgendwie, ja, gebt uns gerne Feedback mal, wie ihr das findet. Und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen auf Spotify. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie
ein Podcast aus am Strohsessen.
Genau, freuen wir uns natürlich, hilft uns auch und dann empfiehlt die Folge auch gerne weiter. Und wir hören uns bald wieder. Vielen Dank.
Herzlichen
Dank,
Thomas.
Wien, vielen Dank nach Dresden.
Danke, danke und liebe Grüße zurück, ja.
Das war Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler. Remember, you can only do right by me. When